Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, schönen guten Morgen zusammen oder guten Mittag oder wie auch immer. Vielleicht ist gut, dass Veit gerade für mich gebetet hat, weil die Leute, die mich kennen, die werden sagen, wer macht denn deinen Bock zum Gärtner? Das Thema heißt von der Kunst, sich selbst zu leiten. Und dann predigt der Thorsten. Das Problem oder die große Problematik bei diesem Thema ist, dass es so viel anreißt, ganz am Anfang steht von unserer Predigtreihe, wo so tolle Sachen dann vorkommen, wie man Gemeinde leiten kann und wie ein Leiter aussehen soll. Aber dass es eigentlich die Grundlage ist, dass wir unser Leben im Griff haben, oder soll ich besser sagen, dass Jesus unser Leben im Griff hat und leitet. In dem Sinne ist das nämlich zu verstehen, die Kunst, sich selbst zu leiten, damit dann alles andere entsprechend darauf aufbauen kann. Übrigens, wir haben heute Zeit bei diesem Thema, die Kunst, sich selbst zu leiten, nämlich ein ganzes Leben lang. Das hört nicht vorher auf. Die Zeit, in der wir leben, im säkularen Bereich, im weltlichen Bereich, genauso wie bei uns im frommen Bereich, da kommen die Entwicklungen, die es sonst so gibt, ja mal ein bisschen zeitverzögert hinterher, ist eigentlich eine Zeit, die Leitung und Führung sehr stark betont. Wenn ihr einen Gaben- oder Persönlichkeitstest macht, müsst ihr nicht nur im frommen Umfeld machen. Das machen ab Klasse 9 spätestens alle Schülerinnen und Schüler, wenn es um Berufswahl geht, um Fähigkeiten und Fertigkeiten, um Interessen kennenzulernen, um das eigene Leben eine Richtung und ein Ziel zu geben, was der eigenen Persönlichkeit angepasst ist. Also wenn ihr so einen Test macht, dann haben viele auf einmal entdeckt, Mensch, ich habe ja Leitungspotenzial. Ich bin ja ein potenzieller Leiter oder eine potenzielle Leiterin. Wir als Fromme machen das ganz einfach. Jeder Dienst in der Gemeinde wird dann mit dem Prädikat Leiterin oder Leiter versehen. Da gibt es die Gemeindeleitung, dann gibt es eine Diakonatsleitung, es gibt eine Gruppenleitung, es gibt eine Kleingruppenleitung und es gibt natürlich auch eine Kern- oder Zellgruppenleitung. Das Letztere sind dann eigentlich nur Zweierschaften, so könnte man das auch nennen. Moment, da ist einer Leiter und der andere muss sich leiten lassen. Wir lösen das ganz diplomatisch. Vom Neuen Testament her können wir immer wieder sehen, dass es um Teamleitung geht. Ja, und schon haben wir auch zwei Leiter in der kleinsten Einheit. Es fragt sich nur, wo bei so vielen Häuptlingen die Indianer bleiben. Es ist ein hohes Ziel, andere Menschen zu leiten und anzuleiten. Ob das in einer freundschaftlichen Beziehung ist, wo man sich gegenseitig leitet, in einer Partnerschaft, einer Ehe. Ob das als Eltern die Kinder leiten ist oder wenn die Kinder älter werden, so ins Teenageralter kommen, dann geht es genau umgekehrt. Ne? Wie schaffe ich es, meine Eltern zu erziehen? Aber wer sich selbst nicht leiten kann, der ist eigentlich disqualifiziert, Leitungsaufgaben für andere zu übernehmen. Und deshalb ist dieses Thema so wichtig. Jesus macht alles wunderbar, was er berührt, und jetzt guckt uns mal an. Sind wir diese wunderbaren Menschen? Wie können wir diese wunderbaren Menschen werden? Paulus schreibt davon in 1. Korintherbrief im Kapitel 9. Kann man nachlesen in den Versen 19 bis 27. Da schreibt er, obwohl ich also frei und von niemandem abhängig bin, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele Menschen für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun hatte, lebte ich wie ein Jude, um sie für Christus zu gewinnen. Unter ihnen, die von der Befolgung des Gesetzes das Heil erwarten, lebte auch ich nach den Vorschriften des Gesetzes, obwohl ich selbst das Heil nicht mehr vom Gesetz erwarte. Und das alles nur, um sie für Christus zu gewinnen. Und wenn ich mit Menschen dagegen zu tun hatte, die nichts vom Gesetz wissen wollten, lebte auch ich nicht nach dem Gesetz, obwohl ich doch vor Gott nicht gesetzlos lebe. Ich stehe ja unter dem Gesetz, das Jesus Christus gegeben hat. Und auch das alles tat ich, um diese Menschen für Christus zu gewinnen. Ich stellte mich allen gleich. Quatsch. Und wenn ich mit Menschen zu tun hatte, dritte Gruppe, deren Glaube noch schwach war, wurde ich wie sie und machte von meiner Freiheit keinen Gebrauch, nur um sie für Christus zu gewinnen. Ich stellte mich allen gleich, um überall wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für das Evangelium, für die gute Nachricht, damit ich selbst Anteil bekomme an dem, was sie verspricht. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr diesen Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns Christen wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Dieser letzte Satz, ich will nicht anderen predigen und selbst versagen, ist für mich persönlich so der Schlüsselsatz. Ich stehe ja öfter mal hier vorne und predige. Und auch der predigt, steht unter dem Wort Gottes. Er hat nämlich genau dieselben Probleme wie alle anderen. Da ist nicht einer, der es geschafft hat und jetzt können alle mal so ein bisschen beweihräuchert werden. Nein, ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Betreibst du, ich formuliere das mal ein bisschen so managementmäßig, betreibst du ein ewigkeitsrelevantes Selbstmanagement? Um Christus willen? Wir reden viel von Gesellschaftsrelevanz. Wir müssen als Gemeinde gesellschaftsrelevant leben. Wir müssen als Einzelne gesellschaftsrelevant leben. Ist auch alles richtig verstanden. Nur mich hat das vor ein paar Monaten einmal so getroffen, als das jemand reinbrachte, dieses Schlagwort ewigkeitsrelevant, dass ich gemerkt habe, ich konzentriere mich oft viel zu sehr auf die Dinge, die in dieser Welt sind. Und ich sollte das tun über Jesus. Ein ewigkeitsrelevantes Denken und Leben entwickeln, damit ich hier gesellschaftsrelevant leben kann. Jesus ähnlich werden. Anpassungsfähigkeit um Jesu Willen entwickeln. Hat das was mit Selbstleitung zu tun? Ich weiß nicht, ob ihr noch diese kleinen Armbänder kennt. Da standen vier Buchstaben drauf. WWJD. What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Hat das noch jemand? Ist out, ne? War vor 5, 6, 7 Jahren war das absolut in. Jeder lief mit so einem Ding rum. Aber da sind wir eigentlich am Kern, am Zentrum, dass wir uns fragen, was würde Jesus jetzt tun? In dieser Situation ganz speziell, aber auch von seiner Zielperspektive hier gesehen, Menschen mit dem ewigen Gott in Kontakt zu bringen. Es hat übrigens nichts damit zu tun, anpassungsfähig, um Jesu Willen zu sein. Das, was Paulus hier schreibt, ich bin allen alles geworden, dass man so ein Fähnchen im Wind wird, keine eigene Meinung mehr hat, keine eigene Überzeugung mehr hat. Ganz im Gegenteil. Weil Paulus die Überzeugung hat, dass ein Leben mit Jesus ein lebenswertes Leben ist, deshalb passt er sich Menschen an. Deshalb rückt er ab vom Prinzipien, Gesetz, ohne Gesetz, stark, schwach, hast du nicht gesehen, was alles noch gibt, wonach man sich ausrichten könnte. Und er konzentriert sich auf Beziehungen. Sich selbst leiten zu können und andere leiten zu können, hat nämlich was damit zu tun, beziehungsorientiert zu leben. Als erstes die Beziehung zu Jesus und von daher die Beziehung zueinander zu gestalten. Mit dem Ziel, auf irgendeine Weise einige in Kontakt mit Jesus bringen zu können. Die Waage, die ihr hinter mir seht, zwei ganz verschiedene Blumenarrangements links und rechts, das hat was mit unserem Thema zu tun, genauso wie diese Leiter. Die Waage, wo es darum geht, unser Leben in Balance zu bringen. Schön modern ausgedrückt, eine Work-Life-Balance zu bekommen. Das heißt, arbeiten, Leistung, schaffen, und Entspannung, Muße und Zurücklehnen in den Ausgleich zu bringen. Wer das kann, der wird Wirksamkeit entwickeln. Der wird Auswirkungen haben auf die Menschen um sich herum. Nichts ist schlimmer als die heißgelaufenen Typen, die jede Menge Aktionen starten, aber so wenig Nachhaltigkeit da ist. Doch, eins ist noch schlimmer. Das sind die Typen und Typinen, die sich zurücklegen und gar nichts machen. Stillstand ist Rückschritt und falscher Aktionismus ist derselbe Rückschritt, führt nur früher zum Herzinfarkt meistens. Du wirst heute vielleicht eine oder andere Sache in diesem Gottesdienst erleben, die dich anspricht und die für dich, vielleicht auch für andere, für uns alle wichtig sein kann und wichtig werden kann. Und dann geht es dir vielleicht so, dass du bei so einer kleinen Leiter, wie sie hier stehst, den Mut für den nächsten Schritt benötigst. Im 10-Uhr-Gottesdienst sitzen viele ältere Menschen. Da habe ich mir so gedacht, vielleicht ist so diese letzte Lebensetappe, das morgens aufstehen, das sich nicht verwahrlosen lassen, dass die kleinen Schritte gehen, ein Symbol dafür. Vielleicht hast du im Moment so eine Situation, wo du sagst, ich muss einen kleinen Schritt weiterkommen, aber den will ich weiterkommen. Vielleicht bist du auch einer von denen, die hier diese große, gefährliche Leiter besteigen und die neue Ziele erreichen, neue Wege gehen, was Neues schaffen. Dann bist du auch richtig, indem du hier bist und dir überlegst, wie kann ich mich selbst leiten, wie komme ich dazu, immer die fromme Variante mitgedacht, mich von Jesus so verändern und entwickeln zu lassen, dass ich das schaffe. Vielleicht ist es aber auch hier dieser Haushaltsleiter, der im Moment dein Leben ausmacht. Du gehst jeden Tag dieselben Schritte und dieselben Kinder nerven dich und dasselbe Essen muss gekocht werden und derselbe Chef guckt dich morgens schon an, wenn du reinkommst. Auch das gehört zu sich selbst leiten lassen oder die Kunst, sich selbst zu leiten. Die kleinen Schritte des Alltags zu bewältigen, die normalen Tage zu gestalten. Und die normalen Tage, das sind die Regel, nicht die Ausnahmen. Wir sprechen heute viel über Authentizität, über Echtheit. Ein authentisches Leben ist ein ansteckendes Leben. Und das stimmt. Ein Kennzeichen von markanten Persönlichkeiten ist, dass sie authentisch leben, echt leben, nicht mit einer Maske rumlaufen, keine Rollen spielen, sondern dass sie echt sind, dass sie sind, wie sie sind und ihre Umwelt prägen. Leider wird dieses Stichwort Authentizität, Echtheit, Echtsein heute bei uns aber zum Gegenteil. Nicht als Endpunkt einer Entwicklung, sondern ist dann der Anfangspunkt einer Nichtentwicklung. Und das ist keine Kunst, sich nicht zu verändern. Dann ist es so eine Art, ich lasse mich einfach gehen. Dann heißt es, ich bin eben so, einfach, echt, authentisch, Klammer auf, ich will mich auch gar nicht verändern, ich will auch gar nicht so werden, wie Gott mich meint. Ich will so bleiben, wie ich bin. Hört jemand den Werbejingle, du darfst? Ja, das sind Leute wie ich, die Übergewicht haben. Ja. Ja, das war mal so eine Halbfettmargarine oder irgend so ein Lebensmittelkonzept, wo es weniger Fett gab. Ja, ich will so bleiben, wie ich bin, ist kontraproduktiv für Persönlichkeitsentwicklung und für die Kunst, sich selbst zu leiten und Gottes Ziele zu erreichen. Erst dadurch entstehen echte und authentische Persönlichkeiten, die Ausstrahlung besitzen, wenn du lernst, dich selbst zu leiten, im Sinne von dem, was Paulus gesagt hat, um Jesu willen, verändere ich mich. Warum bist du heute Morgen hier oder heute Mittag in diesem Gottesdienst? Bist du gekommen, damit alles so bleibt, wie es ist in deinem Leben? Ich kenne das. Ich komme zum Gottesdienst. Um 10 Uhr machst du dich auf 75 Minuten, um 11.45 Uhr auf 90 Minuten intern bereit. Du gehst das so durch. Lobpreis toll, alles schön, alles gut. Bei dem einen Prediger gefällt mir, bei dem anderen, na gut, wir geben noch nicht mal einen Kommentar ab, ist vielleicht besser so, Kommentarfunktion ungenutzt zu lassen. Und dann gehst du wieder nach Hause und dann war's das. Ich hoffe, du bist aus einem anderen Grund hier, weil du Jesus in dein Leben hinein sprechen und handeln lassen möchtest. Das ist nicht nur heute, sondern es ist an jedem Gottesdienst, an jedem Begegnungstag, den du mit Jesus hast, die Chance. Wer sagt, ich bin nur hier, damit alles so bleibt, wie es ist, kann trotzdem bleiben. Die Kaffeetestphase wurde ja verlängert. Also so einen kleinen Nutzen hat das auch noch, wenn man dann hinterher ein paar Gummibärchen isst und eine Tasse Kaffee trinkt. Nach welchen Kriterien richtest du dein Leben aus? Das ist bei der Frage, wie ich mich entwickle, wie ich mich selbst leite, ganz entscheidend. Viele Ältere kennen das. Die müssen ihre Pflicht erfüllen. Tu deine Pflicht, du musst ihr gefallen. Deine Pflicht geht dir über alles, hat Marius Müller-Westernhagen mal gesungen. Tu deine Pflicht, du musst ihr gefallen. Dann bin ich von Gesetzen bestimmt. Paulus schreibt, ich bin aber nicht von Gesetzen bestimmt. Aber wenn ich mit so Leuten zusammen bin, kann ich mich trotzdem anpassen. Ist ja nicht schlecht, Gesetze zu haben. Aber wenn das deine einzige Motivation ist, dann kannst du schnell moralisch werden, wie man das so schön nennt. Dann geht es eben nur noch ums Prinzip und nicht um Beziehung. Dann machst du das alles nur noch mit dem Kopf und nicht mit Herz und Hand. Und dann wird richtiges Handeln, richtige Selbstentwicklung, wird zur Last. Da steht immer dieses du musst, du musst, du musst drüber. Daumen drauf und es drückt dich ganz nach unten. Dann gibt es aber auch den anderen Lebensentwurf. Man fragt sich, welche Konsequenzen haben meine Handlungen? Und mein Ziel ist ja eigentlich, damit es mir möglichst gut geht. Damit ich möglichst gut durchs Leben komme. Modern ausgedrückt, Maximum-Happiness-Prinzip. Größtmögliches Glücksempfinden. Das möchte ich schaffen in meinem Leben. Das ist mein einziges Ziel. Individuell auf mich zurechtgeschnitten. Streben nach Sinneslust und Genuss. Wenn du so lebst, wird dein Leben unheimlich von einer unheimlichen Komplexität umfasst werden, die schwierig ist, weil du kannst ja nicht wissen, was dich auf Dauer letzten Endes happy, was dich glücklich macht. Eins muss ich vorwegnehmen, so lustgeleitete Leute, das sind nicht die, die jeden Abend 5 Liter Bier trinken, eine Schachtel Zigaretten rauchen und dann tolle Zeit haben, weil auch die merken am nächsten Tag, das war kein maximaler Lustgewinn. Ich trinke nur noch 4,5 Liter und rauche eine halbe Schachtel. Nee, Quatsch, noch weniger. Wird bei dem ersten Lebensentwurf das richtige Handeln zur Last, dann geht bei diesem Lebensentwurf das Credo vor, das richtige Handeln ist lustgeleitet. Es muss also noch was anderes geben. Es muss also noch eine Möglichkeit geben, sein Leben anders aufzustellen, als nur durch Pflicht oder nur durch Lust. Und das ist die Frage, was würde ein guter Mensch tun? Wie lebt, wie handelt ein guter Mensch? Oder fromm ausgedrückt, wie lebt, wie handelt ein Mensch, der so lebt, wie Jesus das möchte oder wie Jesus es getan hätte? Das bringt nämlich nicht nur kurzzeitigen Lustgewinn oder langzeitige Pflichtendrückung. Das bringt Lebensglück, das bringt Wirksamkeit. Dein Charakter wird verändert. Deine Motive werden verändert. Und dann wird richtiges und rechtes Handeln zur Lust. Man nennt das auch Tugendethik. Tugend ist ein bisschen angestaubtes Wort, ne, für so, wenn einer sehr tugendhaft ist oder tugendsam lebt, dann denkt man oft, das ist so ein Langweiler. Ja, so ein bisschen so leicht grau, aber nicht schwarz, nicht weiß. Ja, so ein Schlaffi. Tugend ist was anderes als das. Tugend ist ein Leben in der Mitte und aus der Mitte, tugendhaft zu leben. Ich mache euch das deutlich. Wir hatten die Sammlung schon. Ne? Ihr habt schon eine Chance verpasst, um die Tugend der Freigebigkeit zu üben. Habe ich zu wenig davon? Von der Freigebigkeit endet das im Geiz. Habe ich ein Übermaß an Freigebigkeit, ist es Verschwendung. Die Tugend liegt in der wahrhaft goldenen Mitte, freigebig zu sein. Hier mussten 4 Prachtexemplare auf die Leitern steigen. Und das erfordert Mut. Es gibt Situationen und Herausforderungen im Leben, die erfordern viel mehr Mut als sowas. Habe ich nicht die Tugend der Mut? Das heißt, ich lebe vom Mangel her, dann bin ich feige. Habe ich ein Übermaß an Mut, dann nennt man das Tollkühnheit. Oder die Tugend der Besonnenheit. Wie schön wäre das, ein besonnener Mensch zu sein. Gerade für so extrovertierte Leute, von denen ich manche hier im Raum sehe und einen auch heute Morgen im Spiegel gesehen habe. Bin ich zu wenig besonnen? Entwickle ich mich zur Lustfeindlichkeit? Bin ich unbesonnen, habe ein Übermaß davon, wird es Zügellosigkeit. Das zur Verdeutlichung, was Tugenden sind und wie man das einüben kann, das kommt jetzt. Wie kann ich denn so ein Mensch werden? Das lassen sich ja noch viele andere Verhaltensweisen nennen. Das geht nur über Einüben, Praktizieren und Gewohnheiten bilden. Das ist dieser lange, steinige Weg, nicht der kurze, schnelle. Es gibt Sachen, da greift Jesus in dein Leben ein und nimmt dir eine Last, nimmt dir eine Gebundenheit und verändert dich. Es gibt aber auch diese Zeiten und diesen Weg, der lang dauert und der von Rückschlägen und Tiefschlägen geprägt ist, aber wo Jesus auf Dauer den Menschen aus dir macht, den er schon jetzt in dir sieht. Also, wenn ich freigebig werden will, muss ich geben, ohne zu verschwenden. Wenn ich mutig werden will, muss ich Vertrauen entwickeln und handeln, ohne den gesunden Menschenverstand und die bewahrenden Schutzmechanismen, die man als gesunder Mensch hat, auszuschalten. Wenn ich besonnener werden will, muss ich verzichten, ohne in Askese zu fallen. Das sind so die Leitlinien, um sich selbst zu leiten. Eine Frage, die ihr euch stellen könnt, ist, welche Handlung von heute, von jetzt, bringt mich dem großen Ziel, das ich für mein Leben habe, das Gott für mein Leben hat, und hoffentlich geht das zusammen, denn näher. Ich mache nicht einen Riesenschritt und bin an dem Ziel, aber ich mache viele kleine Schritte und komme dem Ziel näher. Spende jetzt, spare jetzt, investiere jetzt an den richtigen Stellen, wenn du freigebig werden willst. Wage noch heute eine Sache, zu der dir bisher der Mut gefehlt hat, von der du aber weißt, sie ist dran und sie ist richtig. Vielleicht ist das ein klärendes Gespräch, vielleicht ist das ein Anruf bei jemandem. Vielleicht ist das eine Handlung, die du immer aufgeschoben hast, weil du Angst hast. Aber du weißt, eigentlich sollte ich es tun. Mach das doch heute. Fang mit diesem einen kleinen, popligen Schritt an. Diese eine kleine, poplige Handlung. Und beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal ist es schon viel einfacher. Der Frühling beginnt, die Sommersaison. Kennt ihr die Leute, die jetzt alle joggen gehen? Ich bin mal vermutlich wieder einer davon. Das erste Mal ist fürchterlich. Beim zweiten Mal ist es noch schlimmer, weil du noch Muskelkater vom ersten Mal hast. Aber ab dem dritten Mal bist du vielleicht auch vernünftiger geworden, läufst erst eine kürzere Strecke mit weniger Steigungen, wird es immer besser. Und wenn du es dann zur Gewohnheit gemacht hast, dann kannst du im Herbst dich wieder hinsetzen und auf Weihnachten und Ostern warten und die ganzen leckeren Süßigkeiten verzehren. Diese vielen kleinen Schritte sind das, die wichtig sind, um an einem großen Ziel anzukommen. Und welcher Schritt von heute lässt mich das große Ziel erreichen? Besonnenheit. Wenn was kommt, dann zähl erstmal leise bis 10, atme tief durch und dann handle so, wie du es als richtig erkannt hast. Könnte ein Hinweis für Eltern mit Teenagern sein. Oder für Teenager mit Eltern. Oder vielleicht trifft es deine Arbeitssituation oder deine Partnerschaft oder was auch immer. Paulus spricht in dem Text davon, er ist Sklave geworden, er ist Diener geworden, ist einen unteren Weg gegangen. Hat sich nicht direkt zum Herrn erhoben und sagt, ich kann das schon, ich schaffe das schon. Und was hier im Text steht, das sind eigentlich fiese Wörter. Der schreibt, ich zerschlage und knechte meinen Leib. Ich will nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. So drückt Luther das aus. Heute sprechen wir lieber von einem entbehrungsreichen Training oder vom lohnenden Verzicht. 6,5 Wochen ohne, was weiß ich, Zitronen oder sowas. Letzten Endes geht es darum, was führt zum Ziel? Wie kann ich mich entwickeln? Und dann tue ich das. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Bist du bereit, dich so einer Persönlichkeitsentwicklung, so einer Selbstleitung zu unterwerfen, zu unterstellen? Bist du bereit, Verzicht von falschen Verhaltensweisen zu üben? Lässt du dich deine persönliche Entwicklung etwas kosten? Was nichts kostet, ist häufig auch nichts wert. Das wissen wir ja. Billigschrott. Was bist du dir wert? Was ist Jesus dir wert? Paulus schreibt davon, hör mal, die Freunde hier bei den isthmischen Spielen in Korinth, die trainieren 10 Monate lang, richtig hart, geben alles auf. Und nur einer kann gewinnen. Und der kriegt so einen popligen Siegeskranz. Die haben auch ein bisschen Auskommen für ihr Restleben und großes Ansehen bekommen, das muss man auch dazu sagen. Aber die bekommen so einen popligen Lohn, der wie zerfällt und der nach unserem Tod spätestens nichts mehr wert ist. Ich aber mache das, um Anteil am Evangelium von Jesus Christus zu bekommen, den unverwelklichen Siegeskranz zu bekommen, den unvergänglichen Siegeskranz zu haben, bei Jesus im Himmel in der Ewigkeit zu landen. Deshalb nehme ich den Weg auf mich. Viel besser, als einmal Olympiasieger zu werden. Dieses Sich-Selbst-Leiten hat konkrete Auswirkungen auf unsere Ziele und unsere Werte. Welche Ziele hast du im Leben? Sind deine Ziele Gottes Ziele? Welche Werte bestimmen dein Handeln? Lebst du nach den Werten, die Gott dir gibt? Oder hast du deinen eigenen Wertekanon aufgestellt? Das alles hat was zu tun mit deiner Zeiteinteilung. Nimm doch mal dein iPhone oder dein iPad und aktivier doch mal die Kalenderfunktion und trag doch mal die Sachen ein, wo du, wenn du nach dem Gottesdienst dir überlegst, was ist wirklich wichtig für mich, und dann trägst du diese Dinge ein und dann nehmen die schon ein Gerüst, ein Skelett ein, wo nur noch der Rest drumherum kommt. Und mach nicht immer die ganzen Sachen, wo du eigentlich hinterher sagst, war die Zeit zu schade dazu, das gibt's doch gar nicht. Es hat Auswirkungen auf dein Arbeitsethos. Wie gestaltest du deine Arbeit? Und das nicht nur in deinem Beruf, sondern auch in deiner Familie, hier in der Gemeinde, vielleicht bei deiner Mitarbeit, in irgendeinem Kreis, in irgendeinem Bereich und auch auf die Gestaltung deiner Freizeit. Ich bringe mal ein persönliches Beispiel. Ich bin bei uns in der Schule stellvertretender Schulleiter. Das ist der, der die Vertretungspläne machen muss. Ich gebe die meisten Vertretungsstunden bei uns. Ich hoffe, dass sich das nicht ändert, damit, dass ich es hier gesagt habe. Ja, gibt es ja auch manchmal. Man hat gedacht, was erreicht, toll, schaffst du. Und dann fällst du so rum, runter. Ich gebe aber nicht alle Vertretungsstunden. Das ist allein physikalisch gar nicht möglich. Mir ist es nur wichtig, in dem Bereich, meinem Arbeitsbereich, dass ich kein Mensch bin und werde, der die Kollegen arbeiten lässt und sich selbst zurücklehnt. Das trifft meine Situation. Bei dir ist es vielleicht eine andere Situation. Bist du der Mitarbeiter in deiner Gruppe, der sagt, ich habe mir vorgenommen, jede zweite oder dritte Woche wirklich aufzuräumen und das Geschirr wegzuspülen? Oder lässt du das die anderen machen? Machst du nur die tollen Dienste? Oder wie ist es in deiner Familie? Hast du schon mal freiwillig mitgeholfen und den Müll rausgebracht? Oder geht das auch nur auf Druck? Wie kommst du in diesen Lebensvollzug hinein, dass du hinterher eine authentische, eine schillernde, eine wirksame Persönlichkeit bist, die andere positiv beeinflusst? Welche Einstellung hast denn du zur Partnerschaft, zu Besitz, zu allen anderen Lebensbereichen? Und was folgert aus dieser Einstellung? Wie setzt du das um? Ein Beispiel zum Abschluss. Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, da sitzen überwiegend ältere Menschen. Wem kann deine Erfahrung und deine Persönlichkeit geworden sein, zur Hilfe werden? Und wie willst du so deine letzten Lebensphasen angehen? Vielleicht stehst du demnächst vor deinem Tod. Oder die Zeit als Rentner liegt vor dir. Oder eine Lebensphase, wo die Kinder aus dem Haus sind oder aus dem Haus gehen, die steht vor dir. Hier mache ich das anders. Ich ruf dich auf, geh einen konkreten Schritt, steig aus Facebook aus. Ja, steig aus Facebook aus. Man kann das Konto löschen lassen. Das werdet ihr bei Facebook zwar nicht finden, aber wenn ihr bei Google eingibt, Facebook-Konto löschen, da wird euch sofort erklärt, wie ihr das macht. Und jetzt geht's los. Jetzt geht bei dir im Hinterkopf Folgendes los. Mensch, drin bei Facebook, da geht die Party ab. Und ich gehe freiwillig raus, mach die Tür zu, schließe ab und werf den Schlüssel weg. Wer bin ich dann noch? Paulus ist extrem. Der schlägt und knechtet seinen Leib, damit er irgendwie Anteil an Jesus bekommt, damit irgendwie Menschen gerettet werden. Ich bin super extrem damit, das weiß ich. Ich kann aber auch gut reden. Ich habe mein Facebook-Konto gelöscht, weil es mir auf den Senkel ging, dass meine Schüler, die alle mit mir befreundet waren, nachts um 3 nach Hause kommen und am nächsten Tag von der Mama eine Entschuldigung kriegen, dass er nicht zur Schule kommen konnte. Was ich euch sagen will, Werdet nicht zu einer Facebook-Persönlichkeit, die Likes sammelt, die Freunde sammelt, die alle 2 Stunden ein neues Profilbild postet und die in der Diskussion mit drin ist, aber da ist nichts dahinter. Übrigens, unser guter Paulus würde sagen, und ich zeige euch einen Weg darüber hinaus, jetzt für alle, die jetzt schon überlegen, wie komme ich um Google und die Facebook-Löschseite rum, der würde nämlich sagen, der richtige Gebrauch von Facebook, wenn du den noch schaffst, dann bist du noch eine Ebene höher. Dann hast du es noch besser geschafft. Und für die einen ist es Facebook, für die anderen ist es ein gutes Glas Wein und ein tolles Essen. Und für die nächsten, was weiß ich, was so diese Killer sind, die dich nicht zu einer ausgeglichenen, einer Persönlichkeit werden lassen, die sich entwickelt hat. Paulus schreibt in Philipperbrief. Da kann man übrigens das 3. Kapitel nochmal lesen, wenn einem das aus 1. Korinther 9 zu hart ist. Ne, mit dem Ganzen, was er hier fordert. In Philipper 3 beschreibt Paulus seinen Werdegang, wie er der geworden ist, der er war oder der er ist und was alles in seinem Leben sich ereignet hat. Und dann bringt er auch das Bild von dem Wettkampf und fordert die Gemeinde auf, das auch so zu machen. Das ist ein bisschen smooth, also so ein bisschen weicher, wie er das da schreibt. Kann man so als Paralleltext lesen, wenn einem der 1. Korinther 9 Text zu hart ist, Sklave zu werden und Knechten, und hast du nicht gesehen. Und dann schreibt er so eine Segensformel, so einen Gruß in Kapitel 4, Vers 8. Und dann lese ich euch zum Schluss vor, weil er super zu unserem Thema passt. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt. Was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Lebt so, wie ich es euch gelehrt und euch als verbindliche Weisung weitergegeben habe und wie ihr es von mir gehört und an meinem Vorbild gesehen habt. Gott, der Frieden schenkt, wird euch beistehen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.